zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tunz Feuerborn. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sitzen und sprechen können. Wir haben heute einen tollen Gast und auch Simone ist wieder dabei. Die Folge heute, wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird, Mobbing, Isolation und die lange Suche nach Halt. Ich spreche heute mit Simone und mit Andreas. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Hallo Simone.
Ich freue mich auch, Lars.
Ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, Andreas, ich stell dich mal kurz vor. Also du bist 60 Jahre jung.
Werde 60.
Du wirst 60. Und du hast 20 Jahre in derselben Firma gearbeitet, hast dann einen neuen Chef bekommen. Und dort gab es dann ja das Thema Mobbing bei dir auf der Arbeit. Und du kämpfst bis heute auch mit den Folgen. Du hast mehrere Reas hinter dir und warst in diesem Jahr auch bei Valeara in der Tagesklinik. Und darüber wollen wir heute mal in Ruhe sprechen.
Gerne.
Und auch über deine Erfahrungen. Starten wir doch einfach mal wirklich so mit dem Anfang. Was ist damals wirklich so passiert, als der Chefwechsel stattgefunden hat nach 20 Jahren?
Gerne. Tatsächlich war es so, dass ich bis 2017 super gerne in dem Unternehmen gearbeitet habe, mich auch hochgearbeitet habe vom operativen Bereich in vertriebliche Aufgaben. Alles tutti war, alles gut. Und 2017 dann von jetzt auf gleich einen neuen Chef vorgesetzt bekommen habe und ich das Gefühl habe, dass der mich kontrolliert. Das Kontrollieren ging dann so weit, dass ich bei Verkaufsgesprächen kontrolliert worden bin.
Okay, also du hast wirklich so Vertrieb komplett gemacht.
Genau.
Ja.
Ich war also auch viel unterwegs.
Mhm.
Die Firma, wo ich gearbeitet habe, ein renommiertes Unternehmen in Duisburg, was sich mit Binnenschifffahrt, mit Containerschifffahrt beschäftigt hat. Wir also auch viele Containerterminals entlang der Rheinschiene, vom Niederrhein, Mittelrhein, Oberrhein betreuen durften. Und das war also auch meine Aufgabe, auch teilweise bis in den süddeutschen Raum zu fahren und halt Transportdienstleistungen von A nach B zu verkaufen, mit auch großen namhaften Unternehmen, teilweise auch aus der Stahlindustrie. Und zurückzukommen auf den Punkt, durch diese Kontrolle, ja, war ich doch sehr eingeschüchtert. Hab da damals auch schon Wesensveränderungen feststellen können, dass ich irgendwo mich zurückgezogen habe, mich so ein Stück weit isoliert habe, auch meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen gegenüber, was mir natürlich auch in der Seele brannte, was gar nicht so meine Art ist, weil ich ein lebensfroher und lebensbejahender Mensch immer gewesen bin, aber durch diese Vorkommnisse doch sehr, ja, sehr an mir genagt hat. Und durch dieses Kontrollieren habe ich immer mehr irgendwo eine Unzufriedenheit gespürt, auch so diese Isolation. Teilweise ging es dann so weit, dass ich Freitagnachmittags, wenn ich zu Hause war, gar nicht abschalten konnte, sondern die Gedanken waren schon wieder am Montag. Wie hältst du das aus? Und so nahm das seinen Lauf. Und immer die Faust in der Tasche zu sagen, ja, du schaffst das. Auch immer irgendwo mit Leistungsdruck zur Welt gekommen bin, war es verdammt schwierig für mich, mit dieser Situation dauerhaft umzugehen.
Wie hat sich das damals gezeigt, gerade so mit dem Mobbing durch den Vorgesetzten?
Das ging dann so weit, dass ich den Eindruck hatte, man wollte mich entsorgen, in Anführungszeichen. So von ganz oben die Ansage kam an meinen neuen Chef, so gucken Sie dem Herrn Becker mal auf die Finger, was macht der so den ganzen Tag? Und das ist natürlich alles andere als produktiv, wenn man dieses Gefühl hat, ständig kontrolliert zu werden. Und dann ging es so weit, dass in diese Unzufriedenheit natürlich mir auch Fehler unterlaufen sind, die dann auch zu Abmahnungen geführt haben. Und ja, dann nahm das seinen Lauf, seinen negativen Lauf. Und dann war ich in diesem Hamsterrad. Und dann kamen natürlich dann auch die ein oder anderen persönlichen, privaten Dinge mit dazu, die das Fass einfach zum Überlaufen gebracht haben.
Ja, Simone, was würdest du sagen, wie subtil kann Mobbing so beginnen und wie stark sind die psychischen Auswirkungen da so? Also was ist da so deine Erfahrung?
Also Mobbing kann Ich muss dazu sagen, ich habe wenig Erfahrung mit Mobbing, weder als Coach noch als Betroffene, aber intuitiv würde ich sagen, Mobbing kann unglaublich fein und klein sein, was das Perfide daran ist. So, also ich glaube, das Offensichtliche an Mobbing, wahrscheinlich ist Mobbing gar nicht, also na, wenn es gewollt ist, ist Mobbing wahrscheinlich sehr offensichtlich, nämlich indem ich sage, ich stelle mich jetzt neben dich und gucke genau zu. Aber Mobbing kann ja auch sehr, sehr, sehr fein sein und so, dass es nicht nachweisbar ist. Und das ist natürlich noch dann wahrscheinlich viel zersetzender für die Seele.
Was denkst du, was ist das Schwierige daran, sich aus diesen Dynamiken zu befreien, in denen Andreas dann ja auch gesteckt hat?
Naja, es wird wiederum darum gehen zu sagen, okay, bis wohin, also anzuerkennen, bis wo ist meine Grenze erreicht? Also was mag ich jetzt noch ertragen? Was ist für mich auch im Bereich des normalen Jobkontext? Also wir arbeiten alle in Hierarchien, in Jobs und da muss es zum Teil ja auch eine Kontrolle geben, aber die Kontrolle kann ja immer so und so ausgelebt werden und dann immer wieder auch für sich selbst festzustellen, hier ist jetzt für mich eine Grenze erreicht, aber genau dieses hier ist jetzt für mich eine Grenze erreicht, da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem wir oft sind, ab wann stehe ich wirklich ein für mich, ab wann bin ich wirklich mein bester Freund und sage, stopp, hier ist jetzt subjektiv begründet eine rote Linie.
Das ist genau richtig, was Simone sagt, den Punkt zu erkennen, wann es nicht mehr geht.
Ja.
Der war damals bei mir gegeben, dass ich eine Lebensgefährtin hatte, die bei der DRK zu der Zeit gearbeitet hat und mir irgendwann mal Dokumente, Formulare mitgegeben hat, so unter dem Motto, du bist jetzt reif für eine Reha, du musst unbedingt eine Therapie machen, das geht so mit dir nicht weiter, du bist total isoliert, du nimmst kaum noch an Gesprächen teil. Mhm. Mein Umfeld sagt das schon, was ist mit dem Andreas los, der war früher nie so gewesen. Und das waren für mich so zu erkennen, da ist vielleicht irgendwie doch was dran, mit meiner Therapie zu besuchen. Und dann haben wir das beides zusammen ausgefüllt und sie hat dann auch gesagt, wenn ich das nicht unterschreibe, dann sind wir aus unserer Partnerschaft auch zu Ende. Du musst dir helfen lassen, es geht so nicht mehr weiter.
Mhm. Mhm.
Und das war der Schalter, den ich umdrehen musste und froh bin, dass ich den Schalter damals umgedreht habe, zu sagen, ich brauche Hilfe.
Wie lange hat das bei dir damals gebraucht oder wie lange hast du das Ganze ertragen mit diesem Chef?
Ja, es waren doch gefühlt ein halbes Jahr.
Mhm.
Immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, komm, ja, Faust in der Tasche, du siehst ihn ja nicht jeden Tag, ist ja auch viel unterwegs gewesen, aber ja, einfach es zu ertragen und ich habe mir gewünscht, dass es mit der Firma weitergeht und vielleicht auch bestenfalls bis zum Renteneintrittsalter. Ja.
Und daraus hat sich dann natürlich das körperlich und seelisch auch gezeigt. Also du hast darauf reagiert, ich sag mal, schlechter Schlaf, mit Sicherheit auch Ängste, die da mit einhergehen und auch der Kontrollverlust über einen selbst.
Richtig.
Letztendlich. Was war so der ausschlaggebende Moment? War das der, wo deine Lebensgefährtin gesagt hat, hier, mach mal und du brauchst das jetzt? Oder gibt es noch einen anderen Punkt, wo du gesagt hast, so geht's jetzt echt nicht mehr weiter?
Ich war zu der Zeit auch teilweise den Tränen nahe. Also wenn ich nach Hause kam, habe ich nie richtig abschalten können. Ich habe darüber gegrübelt, warum Menschen so sein können.
Mhm.
Und da übermannte es mich teilweise und dann hatte ich Tränen in den Augen. Und das war natürlich auch für meine Lebensgefährtin damals auch, das mitzusehen, nochmal ein zusätzlicher Antrieb zu sagen, komm Andreas, du brauchst Hilfe, du brauchst einfach Unterstützung und du musst dagegen ankämpfen, weil ich habe dich ganz anders kennengelernt und
sie hat dir dann eigentlich zu der wieder Zeit geholfen.
Genau.
Also es war so die Stütze.
Ja, da bin ich ihr auch unendlich dankbar.
Ist sie heute noch deine Partnerin?
Nein, okay. Ist jetzt schon länger zu Ende, aber
Die Dankbarkeit.
Für diese Dankbarkeit, ja, die ist
die
einfach
bleibt.
Da.
Die bleibt. Ja, absolut.
Definitiv.
Aber es ist natürlich auch schon ein großer Schritt, wenn du auch selber einsiehst, dass du die Hilfe brauchst. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Punkt, Simone, bis man sich selbst halt auch annimmt. Ne? Und da, bis man selbst einsieht, okay, jetzt kommt der Punkt. Das ist ja jetzt auch nochmal was anderes. Irgendwie finde ich, mit dem Mobbing ist nochmal eine andere Sache jetzt, wie wenn ich jetzt komplett einfach direkt in so eine Depression verfalle. Das ist natürlich auch nochmal, ich finde, eine Schippe gemeiner. Also um in sowas reingedrängt zu werden, in eine seelische Erkrankung reingedrängt zu werden, wenn die vor allen Dingen von außen so getriggert wird, ist so schon schlimm genug. Was denkst du, warum ist es für Leute vor allen Dingen auch jetzt, Andreas, das ist jetzt mal ein Beispiel mit in deinem Alter, das ist nicht selbstverständlich, dass Männer in dem Alter selber auch sagen, okay, jetzt gehe ich den Schritt. Warum glaubst du, Simone, dass Männer in Andreas' Alter sich schwerer tun, damit Hilfe zu suchen?
Naja, das ist einfach auch nicht gelernt. Ne? Also ich würde jetzt mal sagen, ich gucke jetzt Andreas an, wir machen ja kein Fernsehen, aber Andreas nickt. Wahrscheinlich hast du Andreas zu Hause nicht beigebracht bekommen, dass männliche Tränen völlig in Ordnung sind und ganz normal. So, sondern das ist dann wahrscheinlich sofort abgedriftet in, naja, komm, jetzt stell dich nicht so an und sei nicht so ein Weichei und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die sich jetzt erst in den vergangenen Jahren auch geändert hat. Und die Tatsache, dass wir zunächst mal Menschen sind und es männliche und weibliche Tränen gibt, wenn man denn überhaupt über Männlichkeit und Weiblichkeit bei Tränen sprechen will. Es gibt einfach menschliche Tränen, menschliche Tränen. Dass das ganz normal ist, aber eben auch für Männer, das haben wir noch nicht.
Das ist einfach ein Gesellschaftsproblem einfach wahrscheinlich. Und ist es wahrscheinlich auch ein Generationending auch immer noch. Also es ist ja,
es ist auch ein Generationending.
Wenn ich mir das angucke, die älteren Generationen, die kommen natürlich auch nochmal, wir kommen auch später nochmal auf deine Vergangenheit zu sprechen.
Ja, genau.
Da ist natürlich auch ein großer Ursprung drin.
Ich habe mich zum Beispiel, entschuldige, wenn ich da gerade reingrätsche, ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum heißt es, weil du hast gerade gesagt, dann war ich abends zu Hause und dann hat es mich übermannt und ich hatte Tränen in den Augen. Und da habe ich mich kurz gefragt, was heißt das eigentlich, übermannt?
Ja.
Also bin ich als Mann überrollt worden von Tränen? Was, also wo kommt das, muss ich unbedingt mal nachschauen. Woher kommt dieser Wortstamm? Es hat mich übermannt. Also mit anderen Worten, ich habe die Fassung verloren.
Das ist aber...
Ja, es ist so.
Es gibt kein Wort für überfraut. Also Frauen sind nicht überfraut, im Gegenteil. Wir sind dann vielleicht hysterisch, aber Männer sind übermannt. Ja,
aber hysterisch ist auch wieder so, das ist auch so ein ganz böses Wort.
Ja, natürlich
Wort.
Ist das, natürlich furchtbar. Ist das böse, aber übermannt ist möglicherweise auch
eher
böse.
Nicht,
ich muss es nachgucken. Wir erzählen es beim nächsten Mal. Ich gucke es nach.
Das müssen wir nochmal nachschauen.
Aber genau das ist der Punkt, den Simone auch zu Recht in den Raum stellt. Für mich war es immer so, Tränen als Zeichen der Schwäche. Du hast ja gesagt, wir kommen gleich nochmal auf mein soziales Umfeld zu sprechen. Genau da liegt die Ursache.
Und das ist das halt, dieses Tränen als Zeichen der Schwäche. Das ist ja auch das, was ich habe das schon in so vielen Interviews und auch im Podcast schon gesagt. Tränen sind einfach kein Zeichen von Schwäche. Und das ist halt aber das, wo es in den Köpfen der Leute noch so ist. Und in Wirklichkeit sind Tränen einfach auch ein Zeichen der Stärke. Ja. Und das ist halt auch so wichtig, dass man das auch mal so ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute reinbringt.
Es fiel mir verdammt schwer, am Anfang über diese Krankheit, ist ja wirklich eine Krankheit ist, darüber zu sprechen. Aber je mehr ich das für mich eingestanden habe, desto leichter fällt es mir auch heute jetzt in dem Interview darüber zu sprechen, wie es anfing und was das alles, das fast zum Überlaufen gebracht hat.
Kommen wir mal zu den ersten Schritten und der Hilfe, die du dann bekommen hast. Du hast mir erzählt, 2017 bist du das erste Mal in eine stationäre Reha gegangen. Erzähl doch mal, wie du da überhaupt hingekommen bist und wie du die Erfahrung, also was hat dir da geholfen, was war eher nicht so hilfreich? Erzähl doch mal.
Gerne. Also es war auch da so, wo ich die Dokumente zur Deutschen Rentenversicherung geschickt habe, war es natürlich erstmal eine Zeit, bis ich einen Platz gefunden habe. Das ging dann so doch noch verhältnismäßig schnell, ich sag mal so ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann bin ich in Niedersachsen in die Salze-Klinik in Bad Salz-Detfurt. Da habe ich meine ersten 8 Wochen stationärer Reha gemacht. auch mit dem Fokus, neben dieser Erfahrung des Mobbings auch zu lernen in dieser Reha, was mir sehr geholfen hat, wie gehe ich mit meinem Vater dauerhaft um? Weil es war wirklich so, dass mein Vater meine Mutter mit rein, unterbrochen hat, also wir eigentlich nie zu Wort gekommen sind. Nicht eigentlich, wir sind nicht zu Wort gekommen. Er hat uns dann immer unterbrochen, wenn er meinte, ich rede jetzt dummes Zeug.
Ja.
Auch diese psychische Krankheit immer abgetan hat, komm, stell dich nicht so an. Jeder Mensch muss arbeiten und seh zu, dass du gerade kommst.
Reiß dich zusammen.
Und ja, genau.
Diese typischen Sätze, die wohl schlechtesten Sätze, die man überhaupt verwenden kann, und überhaupt die zu verwenden, ist für mich einfach auch sehr unverständlich.
Korrekt.
Du hast dann diese 8 Wochen gemacht.
Ja.
Erinnerst du dich, was dir da so besonders geholfen hat in dieser Reha?
Der Umgang mit Menschen. Mhm. Auch die ähnliche Symptome, ähnlich Krankheitsbilder auch vorzuweisen hatten. Die Therapeutinnen und Therapeuten, die mich über die Zeit unterstützt haben. Die ganzen Therapiemaßnahmen, auch in Einzel- und in Gruppengesprächen über die Krankheit zu sprechen, wie es einem gerade geht, wie sind Wesensveränderungen, was sind auch positive Dinge, die man noch hat oder ob es nur noch negative Seiten gibt. Das hat mir geholfen, darüber zu sprechen.
Mhm.
Das ging dann auch so weit, dass ich der Klinik dankbar war, weil ich wollte eigentlich die Zielsetzung war für mich in dieser Reha, den Umgang mit meinem Vater zu erlernen. Und das war so positiv, dass ich nach der Reha mit ihm ein Gespräch geführt habe, wo ich mal eine halbe Stunde zu Wort gekommen bin, wo ich das Gefühl habe, das erste Mal, dass er mir zuhört.
Sprechen, ja.
Ja, und mich aussprechen lässt, ohne mir ins Wort zu fallen. Und das war schon mal ein sehr gutes Ergebnis dieser ersten Reha.
Gehen wir mal, bevor wir nämlich erst jetzt noch warten, bis wir da, wir gehen mal einmal einen Schritt weiter, bevor wir über die weiteren Reha-Maßnahmen sprechen, einmal in die familiäre Geschichte. Du hast mir erzählt, dass es gab einen enormen Leistungsdruck. Dein Vater war oder hat dir oftmals so ein nie gut genug Gefühl gegeben. Er hat einen Druck aufgesetzt, er hat von dir viel erwartet. Wie hast du das in deiner, ich sag mal, Kindheit, Jugend, in jungen Jahren? Wie war es? Also was waren die Herausforderungen vor allen Dingen in diesem Umgang mit deinem Vater?
Ja, also es ging teilweise so, dass Schulnoten, die mussten schon Note 1 bis 3, bei 3 gab es schon irgendwie nur eine 3. Bei 5, 6, das möchte ich hier gar nicht erwähnen, aber da gab es dann auch schon mal einen Trachtprügel und da gab es auch mal Hausarrest und da muss ich dazu sagen, mein Vater war immer auf Karriere getrimmt. Er hat seinen Weg gegangen, Chapeau, ist Vorstandssprecher von einem großen Logistikkonzern in Duisburg gewesen und hat das von mir im Grunde genommen auch erwartet, dass ich in seine Fußstapfen trete. Mir hat die Logistik immer viel Spaß gemacht, also auch von seinem Erzählen habe ich gedacht, ja, das ist eine Sache, die interessiert dich. Auch Schiffe, LKWs, dieses ganze die Verkehrsträgergeschichten hat mich alles interessiert. Und dann zudem noch so eine Vernetzung von Verkehrsträgern, wo sie gerade gebraucht werden. Das war spannend. Und aber irgendwie war immer dieser Vergleich zu meinem Vater da. Bei jeder Stelle, die ich angenommen habe. Und es waren einige, wurde ich dann immer irgendwie ein Stück weit mit dem Herrn verglichen.
Du bist Einzelkind oder?
Ich habe noch einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger.
Okay.
Der ist aber im Bankenwesen tätig und der hat vielleicht den besseren Weg gewählt.
Aber hat er auch unter dem Leistungsdruck gelitten?
Er hat das vielleicht nicht so an sich rankommen lassen.
Okay.
Ist da anders mit umgegangen als ich.
Das ist ja oftmals auch für das erste Kind nochmal eine andere Herausforderung.
Ja,
das stimmt schon.
Ja.
Simone, wie kommt es eigentlich, dass immer so durch diese frühen Prägungen, die oftmals einfach dann aber trotzdem über so viele Jahre unter Verschluss bleiben, dass die dann in so Krisenphasen auf einmal so aufbrechen. Also dass da diese Vergangenheit einen dann wieder einholt, obwohl du hast jahrelang keine Probleme gehabt, ne?
Ja, ich war immer irgendwo Gesellschaftsmensch. Ich war im Sportverein, ich habe Fußball, Tennis, Hockey gespielt im Verein. Also dieses gesellschaftliche das war mir immer total wichtig. Mhm. Und das zu sehen, wie das bröckelt durch solche, ja, durch dann so ein Bewusstsein, ja, ja. Das war schwierig. Das war für mich erstmal gar nicht zu verstehen, wie man so auf einmal sich verändern kann.
Naja, zu sagen, es gab die ganze Zeit keine Probleme, würde ich sagen, wahrscheinlich waren die einfach gut unter Verschluss gehalten oder du konntest die gut kompensieren, du konntest gut ausgleichen und so weiter. Und eine Krise ist dann immer der sprichwörtliche Tropfen zu viel. So, und deswegen, ich bin ja auch eine große Verfechterin davon zu sagen, Krisen sind per se jetzt erstmal vielleicht schmerzhaft, aber nur weil es wehtut, heißt es nicht, dass sie schlecht sind. Die Krisen, weil sie uns nämlich die Chance geben, da genau hinzugucken, wo man viele Jahre in der Vergangenheit dann vielleicht nicht hingeguckt hat, um zu kompensieren und so weiter. Um zu sagen, also Kinder verhalten sich ja immer loyal ihren Eltern gegenüber. Und dann zu sagen, naja gut, der Papa möchte, dass ich das und das mache, also mache ich das und ich gebe mein Bestes, um ein guter Sohn zu sein und so weiter. Das sind Muster, die sich dann auch schnell mal verselbstständigen oder wo das innere Kind in uns weiter den Ton angibt und wir das gar nicht merken, obwohl wir längst als Erwachsener agieren, aber dann kommt eben der Punkt, an dem eben dann vielleicht nichts mehr geht und das ist dann der Punkt, wo man alle Anteile von sich und auch alle, ja, alle Wege, die dahin geführt haben, dass man heute da steht, wo man steht, sich genau anschaut und dann ist vielleicht manchmal die ernüchternde Wahrheit, ohne diesen Antrieb, ohne dass ich es immer Mama oder Papa hätte recht machen wollen, stünde ich heute vielleicht woanders, wenn ich mehr auf mich gehört hätte. Aber hätte Fahrradkette, kennen wir alle. So, aber trotzdem ist es dann ja nicht zu spät, sondern das ist dann eben der Punkt, an dem man schaut, was wäre denn jetzt richtig? Wäre es richtig?
Das war der Weg, wie gesagt, der mein Vater für mich gewünscht hätte. Also im Grunde genommen auch den Weg geebnet, was Studium angeht, was Auslandserfahrungen angeht. Ich war ein Jahr in Singapur, ein Jahr in London bei einer großen Möbelspedition. Das war alles irgendwo für ihn schon so für mich geplant. Und ich hatte auch gar keine Zeit, da großartig drüber nachzudenken. Vielleicht habe ich es mir vielleicht auch ein bisschen zu bequem gemacht. So unter dem Motto, ja, Vater ist ja schon eine Referenz und nimm das alles mit, was du mitnehmen kannst. Das war immer so im Hinterkopf auch. Und ja, aber ich habe für mich viel zu spät erkannt, dass das nicht mein Leben ist. Nur arbeiten 13, 14 Stunden war dann doch nicht meins, sondern es ist viel auf der Strecke geblieben. Es ist viel persönliche Kontakte auf der Strecke geblieben.
Auch, du sagtest ja auch danach, also du hattest dann auch mehrere Kündigungserfahrungen und auch Beziehungskonflikte. Würdest du sagen, dass das auch nochmal dieses Gefühl, ja, ich sag mal, so ein Muster von Ablehnung in dir getriggert hat, auch aufgrund der Vergangenheit mit deinem Vater, also dass man da natürlich ja auch, also weil Leistungsdruck bedeutet ja oftmals auch in gewisser Weise Ablehnung, ich weiß es selber, also wie du jetzt eben sagtest, bei schlechten Noten gab es dann auch mal Prügel, das kenne ich aus meiner Vergangenheit auch, dass da einfach dann wegen auch teilweise wirklich Kleinigkeiten völlig ausgeflippt wurde. Oftmals liegt es daran, dass die Väter selber so eine Erziehung genossen haben noch. Ne? Kommen dann natürlich aus einer Zeit, wo das auch gang und gäbe war. Aber würdest du schon auch sagen, dass das im Endeffekt dich dann noch mehr in dieses Gefühl reingetriggert hat?
Der Druck, den ich mir selber gemacht habe, auch dieses mein perfektionistisches Denken, was mit dazu beigetragen hat und der Druck von außen, ja, war dann irgendwo niederschmetternd. Und hat dann dazu geführt, wie es letztendlich auch dann jetzt in dieser psychischen Erkrankung geendet ist. Vielleicht an dem Punkt nochmal eine Zusatzbemerkung. Meine Mutter hatte da auch sehr stark mit zu kämpfen gehabt. Und ich bin vielleicht auch ein Stück weit ähnlich veranlagt wie Mutter. Eher der ein bisschen zurückhaltendere und sensiblere Typ. Und ja, die hat den Druck von meinem Vater auch nicht standhalten können. Möchte jetzt nicht da zu tief ins Detail gehen, aber
brauchen wir auch nicht.
Ja, das ist halt tragisch geendet.
Und du sagst ja selber, du hast natürlich dann ja auch eine Wesensveränderung über die Zeit durchgemacht. Also ich sag mal so, also der Rückzug aus dem sozialen Umfeld, Resignation, ne, Misstrauen auch so ein bisschen. Und nun, was, also wie viel spielt Einsamkeit heute eine Rolle in deinem Leben?
Hat schon verdammt viel mit mir gemacht, so unter dem Motto, was bist du überhaupt, hast du überhaupt noch einen Wert in dem Leben? irgendwie so ein Stück weit Resignation, kriegst du überhaupt noch irgendwas auf die Reihe? So, das waren diese Themen, die mich beschäftigt haben. Auch dieses mangelnde Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, was ziemlich viel in mir ausgelöst hat. Und wo man dann vielleicht den Schritt zurück in die Isolation vollzogen hat, weil man vielleicht auch andere Menschen, die man gerne hat, irgendwie da nicht rein, mit reinziehen wollte. Das waren so die Gedanken, die ständig in meinem Kopf rumirrten.
Simone, was denkst du, oder was ist so die Möglichkeit, aus der Einsamkeit wieder in eine, ich sag mal, emotionale Sicherheit zurückzukommen? Das ist, also klar, es wird die Behandlung sein auch an sich als solche, aber was denkst du dazu?
Ich hole ein bisschen aus.
Auf jeden Fall, gerne.
Es gibt in der Yoga-Philosophie einen Begriff, das ist einer meiner Lieblingsbegriffe, weil ich ihn so zentral für jedes Leben finde, egal ob ich jetzt Yoga mit Asanas praktiziere oder nicht. Dieser Begriff heißt Svadharma, setzt sich zusammen aus zwei Wortbestandteilen. Es wird ein kleines Proseminar, aber ich bin schnell. Und zwar aus Sva und Dharma. Und Dharma ist Sanskrit, heißt übersetzt das Weltengleichgewicht. Und zwar ist das eigene. Das heißt, es gibt einmal im Yoga-Kontext das Weltengleichgewicht und es gibt das eigene Gleichgewicht. Und Yoga geht davon aus, dass wenn ich im Gleichgewicht bin, habe ich automatisch in meinem Umfeld die richtigen Menschen. Ich werde wahrscheinlich die richtigen Hobbys haben. Ich werde den richtigen Job haben. Ich werde das haben, was zu mir passt. Und indem ich mein eigenes Svadharma lebe, also das, was wirklich zu mir passt, trage ich zum Dharma, also zum Weltengleichgewicht bei. Ich finde das eine ganz wunderbare, übrigens ist mehr als 3000 Jahre alt, diese Überlegung und dieser Begriff, eine ganz wunderbare Überlegung und ich finde sie so wahr, sie ist nach wie vor so wahr. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo ich mein Svadharma lebe, also wo ich sage, ich habe keinen Bock auf Karriere, ich bin ein Gesellschaftsmensch, ich will lieber Hockey machen oder ich möchte einen Job haben, der mittleres Management ist. Ich muss nicht nach ganz oben, dafür kann ich meinen Hobbys nachgehen, whatever, bin ich automatisch nicht mehr in der Isolation, weil ich ja ein mir gerechtes Leben führe, Dinge mache, bei denen alles in Ordnung ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Ordnung.
Und wenn ich da reingrätschen darf, da spricht die Simone absolut richtige Dinge an, die ich auch in verschiedenen stationären Rehas, ich war auch mal in der Psy-Arena, wo ich Gespräche...
Genau, du warst 2023 dann auch nochmal stationär, ne?
Genau, ja. Wo diese Skills, auch was Entspannung angeht und was ich früher immer belächelt habe, wo ich gedacht habe, nee, warum soll ich mich auf die Couch setzen und über meine Probleme erzählen? Geht keinem was an. Aber genau das ist es, was es mit Sicherheit ausmacht, auch gelassener zu sein, irgendwie auch mal auf seinen Körper zu hören, auch Entspannungsübungen zu machen, die einen runterkommen lassen, die auch ein bisschen Slowdown wirklich runterkommen. Das ist schon viel, viel wert und das gebe ich dir völlig recht. Nur dieses Umsetzen, das ist halt das Thema. Aber da bin ich auch der Valeare jetzt sehr dankbar, dass ich da auch wieder...
Genau, du bist seit Juli letzten Jahres, bist du krankgeschrieben.
Das ist richtig, ja.
Erneut und bist jetzt bei Valeara in der Tagesklinik gewesen, ne, in Essen.
Korrekt, sechs Wochen von Ende April bis jetzt Mitte Juni. Und habe in den sechs Wochen zum einen viele, viele liebe, nette Menschen kennenlernen dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber auch wieder die ein oder anderen Skills, die ich so noch nicht auf dem Schirm hatte. Teilweise sind es ganz leichte Dinge, weil gehört zu der psychischen Erkrankung ja auch irgendwie Schlafstörungen mit dazu und auch irgendwo eine Schlafhygiene, Morgenroutine, all solche Dinge, die ich für mich nicht so, ja, man ist halt in dieser Gewohnheit, man macht es immer so gemacht, also machst es auch weiter so, aber da mal rauszubrechen und sagen, komm, da ist doch vieles richtig oder vieles Wahres, versuch das umzusetzen. Gut, es ist natürlich schwierig, Gewohntes von jetzt auf gleich zu unterbrechen. Das ist ein langer Weg. Aber ich nehme diese Dinge gerade an und versuche sie Step by Step umzusetzen. Kleine Schritte führen dann wahrscheinlich eher zum Erfolg als das große Ganze.
Was würdest du sagen, wie geht es dir jetzt heute? Also nach der Zeit auch jetzt bei Valeara, wo siehst du dich gerade selber so? wenn du dich so selbst einschätzen solltest?
Ich muss schon sagen, dass dieses Thema gesellschaftliche Isolation hat mich natürlich auch sehr stark beschäftigt. Auch da habe ich jetzt einen Therapeuten kennenlernen dürfen, der mir gesagt hat, Andreas, du musst wieder in dieses Machen kommen, du darfst dich nicht nur noch hängen lassen und auf die Couch und es gibt viele schöne Dinge, die das Leben zu bieten hat. Kleine Schritte, und hat mir dann auch gesagt, so, wer sind denn deine Freunde, wie ist dein Freundeskreis, versuch die doch mal wieder zu aktivieren. Und das sind so kleine Schritte, die ich jetzt angegangen bin, wo ich auch merke, wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen, die es auch gut mit einem meinen, dann ist das schon viel wert. Also dann ist man in diesem Gesprächsthema und man spricht darüber und es fühlt sich einfach gut an, wenn man mit Menschen darüber sprechen kann. Vorausgesetzt, die haben natürlich ein Ohr. Viele sagen da auch, ja, wir können mit deiner Krankheit nicht so viel anfangen und lass uns lieber über was anderes sprechen.
Ja.
Klar, aber letztendlich ist diese Erkrankung Teil meines Lebens, also gehört es mit dazu und muss ich dann auch irgendwo dann auch ansprechen dürfen.
Also sind das so eher die kleinen Dinge auch, die dir die Hoffnung geben und den Halt geben, da jetzt auch weiter durchzukommen?
Ja.
Was ist so dein Wunsch jetzt eigentlich so für die Zukunft? Realistisch auf der einen Seite und auch emotional. Was wünschst du dir von der kommenden Zeit?
Ja, also ich möchte auf jeden Fall wieder in dieses positive Denken kommen. Ich weiß, ich bin ja, bevor ich in die Tagesklinik gekommen bin, beim BTZ gewesen, Bildungstrainingszentrum, um einfach wieder so in so Arbeitsprozesse zu kommen. Das möchte ich das zweite Mal versuchen, um dann ja eventuell nochmal in eine Art Berufstraining einsteigen zu können, weil ich weiß, ich möchte mit 60 noch nicht komplett ganz raus sein, sondern ich möchte wieder...
Du willst eine Aufgabe haben.
Ich möchte eine Aufgabe haben, definitiv. Ich mache zwar viel Sport, aber den ganzen Tag nur Sport, das ist nice to have, aber kann nicht alles sein. Und auch durch diese, ja, wieder gebraucht zu werden, auch wieder in diese Gespräche zu kommen, sich mit Menschen zu unterhalten, das ist so mein Ansatz. Und da versuche ich alles dran zu setzen, dass mir das auch gelingt. Und ich bin auch guter Dinge, dass mich die Valeara ein Stück weitergebracht hat, definitiv, und versuche das umzusetzen und wieder positiver nach vorne zu blicken.
Und merkst du auch, dass du einfach sozialer wieder dich dann besser jetzt öffnen kannst, letztendlich?
Also das schönste Kompliment, was ich jetzt gehört habe, während ich in der Tagesklinik war, war von meiner neuen Lebenspartnerin, die also auch in den Krankheiten, das muss ich auch da an der Stelle, die mir immer den Rücken gestärkt hat, ich die Beziehung aber auch teilweise häufig weggeschmissen habe. Auch weil ich mir einen Schutzpanzer und irgendwo, ja, Andrea
da nicht ran, die Erkrankung.
Andrea da nicht ranhaben, nicht teilhaben lassen wollte. Die mir das Kompliment gemacht hat, ich wäre ruhiger und gelassener jetzt geworden in den 6 Wochen und auch ein Stück weit positiv denkender.
Ja.
Und also von daher ist sie der Meinung, ich lasse das jetzt mal kommentarlos stehen, dass ich da einen guten Schritt gemacht habe.
Ach schön.
Und das tut dann erstmal gut, das von einem engsten sozialen Umfeld zu hören.
Ja.
Das gibt einem Kraft.
Jetzt hast du eben nämlich auch gesagt, den Punkt, dass es Freunde gibt, die jetzt da gar nicht so drüber sprechen wollen, Simone. Was können Angehörige, Freunde tun, um Menschen wie Andreas jetzt sozusagen nicht aufzugeben und einen Support zu geben?
Na, am besten nicht urteilen.
Das wäre sehr gut.
Und zuhören. Also, und vor allen Dingen am besten so Ratschläge wie jetzt reiß dich mal zusammen oder wird schon wieder oder so. Alles kontraproduktiv. Ich glaube, Raum halten. Raum öffnen, Raum halten, das ist das, was Menschen in der Situation brauchen. Also diesen Kontakt, in dem der Betroffene sich in Sicherheit gefahrlos öffnen kann.
Mhm. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang zu erkennen, wer sind die wahren, richtigen Freunde.
Da
und dann auch zu sagen,
trennt sich die Spreu vom Weizen in solchen Situationen.
Ja.
Was ist dein Wunsch, wenn du sagen könntest, das hätte ich mir von den Freunden gewünscht? Was hättest du dir gewünscht damals in dieser Situation oder auch jetzt noch?
Mehr Gehör zu finden, was die Probleme sind, die einen beschäftigen. Mich haben Freunde in Anführungszeichen damals auch ausgenutzt, auch aufgrund des Status meines Vaters. So unter dem Motto, der Andreas schmeißt hier sowieso alle Runden und wir brauchen nichts bezahlen. Und ja, ich habe das mit mir machen lassen und habe dann aber irgendwann Gott sei Dank mal rechtzeitig den Absprung gefunden, zu sagen, nee, also sorry, aber das sind nicht die richtigen Freunde. Die nutzen dich nur aus und wollen eigentlich im Grunde genommen nichts von dir, sondern wollen nur, ja, wollen ausgehalten werden.
Ja.
Und ja, genau, das tat diese Erkenntnis, ja, tat auch weh, aber gut, so Menschen sind nicht alle gleich und die richtigen Freunde zu finden, da hat man vielleicht auch nur maximal 2-3 von, aber auf die man sich verlassen kann, mit denen man auch über alles reden kann. Ich denke mal, das ist das, was wo es drauf ankommt.
Qualität statt Quantität.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch bei Freundschaften. Andreas, vielen, vielen Dank für diese Offenheit, für das tolle Gespräch. Simone, hast du noch irgendeinen kleinen Abschlussimpuls zu diesem Thema, ob es jetzt zum Thema Mobbing, zur Erkrankung selber ist, für die ZuhörerInnen?
Na, ich habe gerade gedacht, es kommt auch da wieder, wenn wir in die Stille gehen, wenn wir uns trauen, ganz ehrlich mit uns selbst zu sein, genau hinzugucken, nüchtern zu betrachten, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, bis wohin bin ich gekommen, mache ich etwas, weil ich es will oder weil es von außen an mich herangetragen wird, also eine nüchterne Bilanz zu ziehen. Wenn ich den Mut habe, da hinzugucken, dann weiß ich in der Regel auch selbst, welchen Weg ich gehen muss. Also der Weg ist eigentlich wissen wir es wirklich, wirklich ganz genau, was wir eigentlich tun müssten. Und das ist aber gleichzeitig auch eine schöne Versicherung. Also wir wissen ja eigentlich, der Schatz liegt in uns und wir können jederzeit dran. Es gibt halt ein paar Regeln, die man dafür beachten muss und die müssen wir bereit sein einzuhalten, nämlich zum Beispiel in die Ruhe zu gehen und wirklich mutig zu sein und hinzuschauen. Aber dann ist der Weg meistens relativ schnell erkennbar.
Und auch vielleicht den Kopf mal freizukriegen. Das ist vielleicht ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Auch in der Valleara gelernt, auch kreativ mal zu sein, irgendwo was zu töpfern, Aquarellbilder zu machen, wo ich...
Ah, und da sind wir wieder am Anfang. Auch Männer können töpfern.
Ja, es war eine positive Erfahrung, so unter dem Motto, man hat was geschafft, man hat sich auf was fokussiert, man hat den Kopf frei gehabt.
Ich habe damals eine Hundehütte in der Therapie gebaut, aber ein Riesending. Die haben irgendwann gesagt, okay, jetzt übertreibst du schon, aber auch das ist einfach schön, um einfach mal was anderes zu machen, was Neues zu lernen auch und ja, einfach mal eine Sache zu haben, wo man einfach mal abschalten kann.
Ja, es ist übrigens was total Wichtiges. Ich glaube, wir Menschen müssen kreativ sein. Mhm. Also es gibt viele Energielevel, auf denen wir Menschen funktionieren und auch funktionieren wollen. Und Kreativität ist eins davon und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Der eine verlegt Fliesen in seiner Freizeit, einer kocht, ich habe keine Ahnung, Briefmarken, Ornithologie, keine Ahnung. Kreativ sein kann man auf so vielen Bereichen, aber das dürfen wir wirklich alles nicht vergessen, dass das zum Menschsein gehört und zur eigenen Ausdrucksweise. Wir wollen uns über die Kreativität auch in die Welt, in den Ausdruck und damit in die Welt bringen und das ist wichtig für uns Menschen.
Und diese Kreativität habe ich in der Valleara wieder neu lernen dürfen. Und dafür bin ich auch dankbar. Diese Erkenntnis, ja, gibt auch andere Dinge, die einen Spaß machen können, wo man auch ein Ergebnis sieht. Mhm. Das tut einfach gut. Und von daher war das auch eine Sache, die ich positiv bewerte und auch positiv mitnehmen möchte.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für dieses tolle, vor allen Dingen auch offene und ehrliche Gespräch. Ich fasse das Ganze nochmal einmal zusammen. Gerade auf das Thema Mobbing bezogen. Mobbing kann fein und klein sein, es kann aber auch äußerst offensichtlich und direkt sein. Es kann vieles aus uns herausholen, vor allen Dingen, wenn man wie du, Andreas, auch unter Leistungsdruck durch den Vater gestanden hat, wenn man allgemein natürlich auch mit dem Gefühl der Einsamkeit zu kämpfen hat, was da natürlich auch aus diesem Vorgeschichtenhaus resultieren kann. Aber wir müssen auch festhalten, Krisen sind halt meistens der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber Krisen müssen nicht immer schlecht sein, sondern sie bringen uns dahin, mit dem Ganzen zu arbeiten, das Ganze auch aufzuarbeiten. Und ja, man muss selber entscheiden und vor allen Dingen muss man auch zu sich selber ehrlich sein. Möchte man das Ganze angehen? Möchte man die Dinge aus der Vergangenheit wirklich mal hinter sich lassen. Simone hat auch nochmal gesagt, wie wichtig auch Kreativität in diesem Prozess sein kann, um einfach auch mal anderes zu sehen. Zusammenfassend kann man über diese Folge einfach auch nochmal sagen, psychische Stabilität hat oft nichts mit Schwäche oder Stärke zu tun, sondern mit dem, wie andere uns begegnen und mit der Entscheidung, irgendwann nicht mehr still zu bleiben, sondern für sich selber einzustehen. Und ich muss sagen, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich danke, dass ihr dabei wart. Wünsche dir alles Gute, Andreas.
Ja, vielen Dank, lieber Lars. Vielen Dank, dass ich den Raum hier finden durfte, um über dieses Thema zu sprechen. Und danke für die Atmosphäre hier.
Danke, dass du uns einfach auch deine Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.